Dieser Podcast wird unterstützt von BDO.
Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Natascha Ickert. Die Lebensmittelpreise sind in den letzten Jahren enorm gestiegen und gerade für Menschen mit geringerem Einkommen ist es durchaus herausfordernd. Deswegen stellt sich die Frage, wie kann man am besten sparen? Lohnen sich denn Rabattmarkerl und Jökart und sonstiges, was es auch alles gibt am Markt? Das werden wir in dieser Folge klären. Dafür habe ich eine ganz wunderbare Gästin bei mir und zwar die Expertin Cordula Zerha. Schön, dass du da bist, Cordula. Freut mich.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Cordula, du bist seit 25 Jahren im Marketing tätig und momentan bist du am Institut für Retailing und Data Science am Department Marketing der WU Wien. Und daneben bist du auch geschäftsführende Gesellschafterin von CMC Consultants. Das ist eine Beratungsgesellschaft, die Unternehmen und Organisationen beim Aufbau von Kompetenzen und strategischen Entscheidungen im Marketing und Sales Management unterstützt. Und zusätzlich bist du auch Lektorin am Institut für Grafik und Werbung an der Universität für die angewandte Kunst in Wien.
Ganz nah um die Ecke hier.
Ja, voll, das stimmt. Und bevor wir tief in die Welt der Rabattmarken eintauchen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Ich habe sehr viele Fragen zu Rabattmarken, Cordula. Deswegen jetzt gleich, wie viel Geld kann man denn durchschnittlich mit Rabattmarken sparen?
So allgemein kann man das gar nicht beantworten. Das kommt immer auf die Art des Rabattes an. Wenn wir jetzt so diese klassischen Rabattmarkerln meinen, die man so in einen Sammelpass kleben kann, dann sind das so üblicherweise 10-20%. Wie viel ich dann tatsächlich einlösen kann, hängt davon ab, wie treu ich in der Zeit davor war. Das heißt, wie oft ich eingekauft habe oder wie viel ich ausgegeben habe. Das kommt immer auf die jeweilige Sammelaktion an. Manchmal gibt es auch so Stempelpässe, wo ich dann das 11. Produkt gratis bekomme. Das wird dann auch wieder einem Rabatt von so 10% entsprechen.
Gar nicht so wenig eigentlich, wenn ich mir das jetzt so überlege, aber wir kommen vielleicht noch tiefer rein.
Ja, bei einzelnen Artikeln kann ich sogar oft noch mehr sparen. Da gibt es dann oft einmal 25% oder 30% Rabatt sogar. Was natürlich andererseits bedeutet, dass das der Handel bei anderen Produkten wieder ausgleichen muss.
Mhm. Und gibt es bestimmte Produkte oder Kategorien, bei denen Rabattmarken irgendwie besonders vorteilhaft sind?
Ja, für uns subjektiv ist es immer dort besonders geeignet, wo ich eine hohe absolute Ersparnis habe. Also Produkte, die teuer sind, da fällt das natürlich besonders ins Gewicht. Das ist ganz lustig, wenn ich Waschpulver kaufe und das kostet üblicherweise 10 Euro und dann spare ich 20%, dann habe ich 2 Euro gespart. Prozentuell ist das nichts anderes, wie wenn ich bei einer Tafel Schokolade, die 2 Euro kostet, 20% spare. Da sind es aber dann nur 40 Cent und das fällt uns weniger auf.
Das heißt, greifen dann Leute auch eher zu teureren Produkten?
Ja, wir greifen zu teuren Produkten, weil da haben wir eine hohe absolute Ersparnis. Und wir greifen auch zu Produkten in der Aktion, die wir dann gut lagern können. Das heißt, Dinge, die wir gut auf Vorrat kaufen.
Das heißt aber eigentlich, wenn ich dazu motiviert bin, teureres zu kaufen, spare ich mir doch dann eigentlich nicht so viel Geld im Grunde genommen, oder? Weil ich prozentuell eigentlich mehr ausgebe.
Ja, das ist ganz interessant. An der ganzen Rabattgeschichte hängt unheimlich viel Psychologie dran. Mhm. Und es gibt sogar den Effekt, dass ich manchmal froh bin, ein bisschen mehr ausgegeben zu haben, weil ich zum Beispiel bei einer Sammelaktion über eine bestimmte Schwelle noch drüber gekommen bin. Da bekomme ich vielleicht dann einen Sticker oder einen Punkt, wenn ich eine 10-Euro-Grenze überschreite. Also da fühlt es sich dann manchmal sogar absurderweise gut an, mehr Geld ausgegeben zu haben.
Schlau von den Unternehmen her. Und welche Strategien können denn Verbraucherinnen und Verbraucher anwenden, um das Beste aus Rabattmarken rauszuholen?
Naja, in Wahrheit ist es so, je mehr Zeit ich investiere, desto günstiger kann ich einkaufen. Und es gibt schon einzelne Konsumentinnen und Konsumenten, die, sag ich jetzt, Schnäppchensuche fast zu einem Hobby machen. Für die meisten von uns ist es aber so, dass es uns zu aufwendig ist, uns durch alle Flugblätter durchzukämpfen und dann in zahlreiche Geschäfte zu gehen, nur um unseren Einkauf zusammenzustellen.
Und weiß man, welche Zielgruppen das am meisten nützen, diese Rabattmarken und diese ganzen Vergünstigungen?
Also Rabatte lieben wir alle. Da gibt es den Spruch, dass Leute, die wenig Geld haben, Rabatte brauchen und dass Leute, die viel Geld haben, Rabatte lieben. Also wir sind alle geneigt, ein Schnäppchen zu schlagen. Ich glaube, dass auch die Persönlichkeit eine Rolle spielt. Für manche, wie gesagt, ist das fast ein Hobby, sich mit günstigen Preisen und dem cleveren Einkaufen zu beschäftigen.
Mhm. Und gibt es aber auch versteckte Kosten oder Bedingungen, die Verbraucher und Verbraucherinnen beachten sollten, wenn sie Rabattmarken nutzen?
Ja, die gibt es eigentlich immer und in Österreich müssen die auch offengelegt werden. Das heißt, irgendwo muss schon stehen, unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen so ein Rabatt gilt. Und insofern ist man natürlich schlau, wenn man sich das auch anschaut. Das ist allerdings oft auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Aber die wichtigsten Dinge, die man sich schon anschauen sollte, ist, was ist das für ein Geltungszeitraum? Also in welchem Zeitraum kann ich hier Punkte sammeln und dann auch einlösen, damit sie nicht verfallen? Weil in der Regel gibt es hier irgendeinen Einlösezeitraum oder ein Verfallsdatum. Dann sollte ich mir anschauen, wofür ich Rabatte einlösen kann. Manchmal betrifft das nicht das gesamte Sortiment, sondern nur einzelne Warengruppen oder es sind Produkte ausgenommen, zum Beispiel schon vergünstigte Artikel oder bestimmte Sortimentsbereiche, manchmal auch die Preiseinstiegsmarken. Also wenn ich mir diese Dinge vorher anschaue, dann kann ich vermeiden, dass ich dann im Nachhinein enttäuscht bin.
Mhm. Und wie beeinflussen Rabattmarken das Kaufverhalten bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern?
Naja, warum machen Unternehmen Rabatte? Weil sie schon hoffen, dass das eine verstärkende Wirkung auf unser Kaufverhalten hat. Das heißt, aus Sicht der Händler heißt das, ich hoffe, dass die Leute häufiger kommen, dass sie vielleicht, wenn sie kommen, dann auch mehr ausgeben, dass sie mein Geschäft den anderen Geschäften vorziehen. Es gibt in Österreich eine sehr hohe Filialdichte. Das heißt, ich habe ganz viele Angebote auch im Bereich jetzt der Händler, die ich nutzen kann. Und dann wollen die Händler natürlich auch, dass ich mich loyal fühle, dass ich verbunden bin der Händlermarke und dass ich wiederkomme. Aus Sicht der Hersteller gibt es das Motiv, dass man sagt, ich möchte hier Konsumgewohnheiten aufbrechen. Ich möchte, dass die Konsumentinnen und Konsumenten mal was Neues ausprobieren, vielleicht auch meine Marke testen, obwohl sie mit ihrer üblich gekauften Marke sehr zufrieden sind. Und wenn es nicht diese Wirkungen auf das Kaufverhalten gäbe, dann würden die Unternehmen diese Rabatte nicht anbieten.
Das heißt, es funktioniert auch, wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Butter hat, die beworben werden soll, und man gibt dann erst Prozente drauf?
Naja, es ist immer auch so aus der Sicht des Anbieters eine kurzfristige und eine langfristige Perspektive, die man anlegen muss. Kurzfristig bewirkt es natürlich auf jeden Fall, dass die Leute diesen Artikel, der in Aktion ist, dann stärker nachfragen. Aber in der Konkurrenz entsteht oft auch so eine Preisschlacht. Das heißt, die Anbieter überbieten sich mit den attraktivsten Angeboten und den höchsten Rabatten. Und ob das dann für die langfristige Margensituation der Händler immer so gut ist, das weiß ich auch nicht. Und wir gewöhnen uns natürlich auch an Rabatte als Konsumentinnen und Konsumenten. Das heißt, wir erwarten das. Das heißt, wir kommen schon mit der Einstellung ins Geschäft, dass mir hier jetzt schon auch attraktive Aktionen geboten werden. Und da ist es manchmal dann auch so ein Hochlizitieren. Und insofern weiß ich nicht, ob man hier nicht manchmal auch ein bisschen strategischer denken sollte auf Unternehmensseite.
Und zwar in welcher Hinsicht?
In der Hinsicht, dass man nicht den Wettbewerb allein über den Preis gestaltet, zumindest. Wenn man nur auf den Preis abzielt, dann ist dieser Wettbewerbsvorsprung natürlich auch relativ schnell von anderen zu unterbieten. Das heißt, den günstigeren Preis, den werde ich immer wo finden. Ich empfehle Unternehmen schon auch auf andere Dinge zu setzen, um sich gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten zu profilieren. Über das Sortiment natürlich, über die Ladenatmosphäre. Also es gibt ganz viele andere Gestaltungsparameter auch. Nur allein auf den Preis zu setzen, ich glaube, das greift zu kurz.
Aber das bedeutet auch, dass Kundinnen und Kunden in den Laden reinkommen und eigentlich erwarten, dass es immer irgendwas billiger gibt, oder?
Ja, in Österreich haben wir die Konsumentinnen und Konsumenten dazu erzogen, dass sie das erwarten. Wir sind ein Land mit einem sehr hohen Promotion-Anteil, nennt man das. Das heißt, ca. 30% der Waren des täglichen Bedarfs werden während einer Aktion gekauft. Und da rechnen wir natürlich dann auch damit, dass das jedes Mal so ist. Kommt natürlich auch aufs Geschäft an. Also wir müssen differenzieren zwischen einem klassischen Supermarkt, wo die Preise schwanken. Also da habe ich mal Aktionen und dann aber auch wieder etwas höhere Preise. Und einem Discounter. Die Discounter haben ein bisschen eine andere Strategie. Die zielen darauf ab, immer einen günstigen, wenn auch nicht den allergünstigsten Preis zu bieten.
Und ist das in anderen Ländern anders? Weil du gesagt hast, 30% sind sozusagen Aktionswaren.
Ja, da gibt es Länder, die sind drüber und es gibt Länder, die sind drunter. Österreich wird oft mit Deutschland verglichen. In Deutschland ist der Aktionsanteil geringer. Also da ist eher eine Niedrigpreisstrategie, wie sie die Discounter fahren, verbreitet als bei uns. Und insofern sind die Preisvergleiche zwischen Österreich und Deutschland auch immer relativ schwierig objektiv zu berechnen.
Weil es eben diese vielen Aktionen gibt.
Ja, weil es in Österreich so viele Aktionen gibt.
Und warum ist es eigentlich so, dass Österreich so ein Aktionsland geworden ist?
Ich glaube, diese Frage kann ich gar nicht beantworten. Das hat bei uns Tradition. Da haben sich wahrscheinlich auch die Händler im Kampf um Marktanteile ein bisschen hochlizitiert. Ist schwierig. Es gibt auch Länder, wo es noch viel höher ist, weil du vorher gefragt hast. Also zum Beispiel in Großbritannien ist das nochmal mehr gang und gäbe. Da liegt der Aktionsanteil noch höher.
Ja, spannend. Und jetzt kommen wir mal zu den, wie Rabattmarken sind. Welche Rolle spielen denn digitale Rabattmarken jetzt im Vergleich zu physischen Marken?
Ja, da kann man sagen, die physischen Rabattmarken, also wenn ich etwas stempeln oder kleben kann, die haben auch so ein haptisches Element. Und wortwörtlichen wie im übertragenen Sinne sind sie damit greifbarer für uns. Und Punkte in einer App sind, auch wenn wir jetzt zunehmend digital sozialisiert werden, doch immer etwas, was ein bisschen abstrakt bleibt. Und das macht einen Unterschied, ob ich etwas in der Hand habe oder ob ich es irgendwo gespeichert habe.
Spannend. Das heißt, die physischen funktionieren besser, kann man das so sagen?
Ja, zum großen Erstaunen hat man das herausgefunden, als man begonnen hat, wieder mit diesen Rabattstickern, dass das unheimlich erfolgreich war. Ja, und man sieht das jetzt, dass es auch die meisten Wettbewerber umsetzen.
Lustig, ja, interessant irgendwie. Und gibt es Alternativen zu Rabattmarken, irgendwie, wie man irgendwie trotzdem einsparen kann beim Supermarkteinkauf?
Ja, so wie ich das vorher schon gesagt habe, ich kann natürlich in unterschiedliche Geschäfte gehen und die Strategie des Händlers ist eben entweder High-Low nennt man das, also da schwanken die Preise, sind mal höher und mal niedriger.
Bei einzelnen Produkten auch?
Nein, jetzt so bei einzelnen Produkten, aber auch im ganzen Sortiment. Mhm. Also das sind Händler, die eine Aktionspreisstrategie fahren. In Österreich sind das vorwiegend die Supermärkte. Und die Discounter, die setzen eine andere Strategie um. Die setzen eben auf Everyday Low Price, auf einen Discountpreis, der dann zwar ein bisschen über dem Aktionspreis der Supermärkte liegt, aber dafür gibt es eine Verlässlichkeit für die Konsumenten. Das heißt, die können dann darauf zählen, dass das auch für einen bestimmten Zeitraum sich nicht ändert. Das heißt, es kann nicht passieren, dass ich in einen Supermarkt gehe und am nächsten Tag ist das Produkt plötzlich günstiger, weil eine Aktion startet. Wobei man aber auch sagen muss, es gibt hier viele Mischformen. Also auch die Discounter haben natürlich immer wieder Aktionen, aber der Anteil der Aktionen ist dort wesentlich geringer.
Weil es High-Low heißt, heißt es eigentlich, der eigentliche Preis ist ein bisschen höher als normal, damit man dann wieder eine Aktion bringen kann?
Ja, das heißt, dass die Preise zwischen höher und niedriger schwanken. Und das tun sie deshalb, weil hier natürlich auch ein kalkulatorischer Ausgleich stattfindet. Das heißt, die besonders günstigen Preise, die müssen dann natürlich wieder auch reinverdient werden in Zeiten, wo der sogenannte Courantpreis gilt. Das heißt, das ist der Standardpreis.
Verstehe. Und jetzt kommen wir mal zur Jö-Card. Was wird denn mit diesen Einkaufsdaten eigentlich getan? Oder werden die Daten, nehme ich mal an, immer gespeichert, oder was ich gekauft habe? Oder wie funktioniert die Jö-Card?
Ja, all diese Programme, die digital abgewickelt werden, sind einerseits Loyalitätsprogramme und andererseits natürlich auch eine wertvolle Datenquelle. Warum? Weil man aus diesen Kaufverhaltensdaten natürlich viel über die Präferenzen erfahren kann. Und das ist für die Anbieter aus zweierlei Perspektive interessant. Zum einen erfahren sie viel über den Gesamtmarkt. Ich weiß, wie eine Aktion funktioniert. Ich sehe auch, wie häufig die Leute kommen. Ich kann die Warenkörbe mit Kundenprofilen verknüpfen. Das ist die Gesamtmarktperspektive und kann auf Basis dessen dann, dass ich auch weiß, wer einkauft, segmentieren. Da spreche ich jetzt aber immer noch von, sage ich jetzt einmal, größeren Gruppen von Konsumentinnen und Konsumenten. Andererseits gibt es noch die individuelle Ebene.
Was heißt segmentieren?
Segmentieren heißt, ich teile den gesamten Markt in Segmente auf. Also ich kann zum Beispiel differenzieren zwischen jungen Konsumentinnen und Konsumenten, die in Familien leben, viele Kinder im Haushalt haben, die werden ein anderes Kaufverhalten haben als zum Beispiel ein alleinstehender älterer Single. Und da kann ich diese Segmente ganz gezielt ansprechen. Und ich kann aber auch auf der individuellen Ebene, wenn ich die Kaufhistorie von einem Einzelnen kenne, natürlich auch dann maßgeschneiderte Angebote machen. Also ich könnte zum Beispiel, wenn ich weiß, jemand kauft sehr oft Süßwaren ein, dann da entsprechend auch die Aktionen ausspielen, die genau auf dieses Käuferprofil passen.
Das heißt, es gibt Aktionen für Personen dann nur für Süßwaren, sagen wir mal, in wahrscheinlich digitaler Form.
Ja, ich kann mir anschauen, wer hat das in der Vergangenheit gekauft, und die Leute, die auf das gut reagieren, die spreche ich damit wieder an.
Und wird das ganze Sortiment vielleicht auch demnach angepasst, wie Leute
natürlich
einkaufen?
Das war die Gesamtmarktperspektive. Mhm. Ja, also gut, das habe ich aber natürlich auch aus meinen Scanning-Daten an der Kasse ganz gut dokumentiert.
Das heißt, die wissen eigentlich ziemlich viel über uns.
Ja, die wissen viel über uns, aber ich sage da gleich auch wieder so ein bisschen kalmierend dazu, die Marktforschung interessiert sich nie für den Einzelnen. Die Marktforschung interessiert sich immer dafür, was ein bestimmtes Käuferprofil tut oder was die Mehrheit der Konsumentinnen und Konsumenten tut. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass da jemand sitzt und danach recherchiert, was genau die Frau Zerha diese Woche eingekauft hat. Dazu gibt es schon viel zu viele Kundenkarten und dazu gibt es auch viel zu viele Einkaufsvorgänge. In der Praxis sieht es sogar oft so aus, dass der Handel auf sehr, sehr großen Datenbergen sitzt oder der Anbieter so eines Programms und es gar nicht so leicht ist, da überhaupt relevante Strukturen zu finden.
Ja, das verstehe ich. Und ist das Hauptziel eigentlich von Unternehmen Wachstum? Ja, grundsätzlich sowieso eh klar. Heißt das, dass man mehr einkauft, teures einkauft, immer wieder bei ihnen einkauft? Was ist so das grobe Grundziel von Supermarktketten eigentlich?
Für jedes Handelsgeschäft gibt es eigentlich drei Wachstumsgrößen. Das eine ist, mehr Leute ins Geschäft bekommen. Das zweite ist, die Leute dort länger zu binden, dass sie mehr ausgeben. Und das dritte ist, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie wiederkommen. Das sind die drei großen Erfolgsfaktoren im Handel.
Okay, das heißt, Wachstum ist sozusagen in allen diesen dreien Kategorien wichtig.
Ja, ist da drinnen.
Okay.
Und zweite Zielgröße im Handel ist immer dann noch, die Prozesse so effizient zu gestalten, dass ich die Kosten niedrig halten kann.
Ja, verstehe. Welche psychologischen Faktoren spielen denn auch eine Rolle, wenn man Konsumenten Rabattmarken in Supermärkten wahrnehmen oder nutzen?
Ja, aus psychologischer Sicht ist das ein unheimlich spannendes Thema. Da gibt es verschiedene Effekte, die wirken. Zum einen einmal ist ein Rabatt eine Belohnung für uns. Wir sind ja auch Schnäppchenjäger. Und wenn wir dann das Schnäppchen geschlagen haben, dann haben wir die Mission günstig einkaufen erfüllt. Und da schlägt das Belohnungszentrum in unserem Gehirn an. Also da kriegen wir durch die Belohnung, die uns ausgegeben wird, eine positive Verstärkung. Das ist spannend für uns. Und zum Zweiten, ich habe gerade gesagt, die Schnäppchenjagd hat das für uns natürlich auch einen spielerischen Charakter. Das heißt, wir erarbeiten uns einen Rabatt, wenn wir zum Beispiel Punkte sammeln. Und das wird von den Anbietern natürlich auch aufgegriffen, indem sie dann sogenannte Gamification-Elemente einbauen. Das heißt, spielerische Elemente. Das ist dann ein Wettbewerb, das ist eine Challenge. Und das macht es für uns natürlich auch zu einer unterhaltsamen Beschäftigung, hier Punkte zu sammeln oder eben Rabattmarken zu kleben. Was dann auch noch dazu kommt, ist, dass es eine soziale Komponente hat. Da gibt es gerade einen Rabatt oder eine Sammelaktion oder es werden Sticker ausgegeben und da sind jetzt alle dabei. Und wenn ich als Einziger da jetzt nicht mitmache, dann habe ich da natürlich auch das Gefühl, ich versäume was. Das nennt man Fear of Missing Out. Also letztlich spielt das bei Rabatten auch eine Rolle. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch etwas, was wir auf jeden Fall erwähnen sollten. Das ist die sogenannte Verlustaversion. Es ist für uns psychologisch ein Verlust schwerwiegender als ein Gewinn in derselben Höhe. Und wenn wir jetzt, hängt auch ein bisschen mit diesen haptischen Dingen zusammen, die ich ausgeben kann. Jetzt gibt uns jemand einen Preisnachlass und wenn wir den jetzt nicht nutzen, dann haben wir eigentlich was verpasst. Und jetzt habe ich schon diese Sticker. Das heißt, eigentlich gehören mir diese 25% Reduktion, die gehören mir schon. Und wenn ich die jetzt in meiner Handtasche vergesse und nicht aufklebe, dann geht mir was verloren. Also das ist vielleicht auch ein Grund, warum diese haptischen Sticker da besonders wertvoll sind für uns.
Ja, tatsächlich ist mir das letzte Woche passiert. Mhm. Ich habe einen Sticker in der Hand und dann habe ich sie vergessen und dann habe ich mich wahnsinnig geärgert. Genau. Jetzt ist die Rabattmarke vorbei. Mhm. Aber ist das nicht eigentlich nur ein Trick und könnten wir nicht eigentlich besser sparen, wenn wir, sagen wir mal, nur auf billige Produkte setzen, die sowieso immer billig sind?
Naja, ich glaube, wir sind eigentlich als Konsumentinnen und Konsumenten sehr mündig. Wir entscheiden ja, was wir kaufen oder nicht. Und wenn wir jetzt ganz rational sind, dann können wir natürlich sehr, sehr viel sparen. Dann können wir alle Flugblätter lesen und dann machen wir uns eine Liste, wie wir die Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung abklappern, sodass wir wirklich überall nur die günstigsten Produkte kaufen. Aber das ist zum einen natürlich mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden und das sind auch Opportunitätskosten. Das ist Zeit, die ich nicht anders nutzen kann. Und andererseits würde ich jetzt ganz intuitiv sagen, also mir wird das Einkaufen dann, glaube ich, auch keinen Spaß mehr machen. Ich glaube, wir sind ja letztlich auch gerne Einkaufende und wenn wir dann in einer schönen Ladenatmosphäre uns vielleicht das eine oder andere Mal durch einen Rabatt dazu hinreißen lassen, dass wir was kaufen, was wir vorher nicht kaufen wollten, dann ist das ja vielleicht auch mit positiven Gefühlen verbunden, macht uns Freude und unser Alltag ist ja auch so, dass es uns eigentlich zusteht, dass wir uns ab und zu belohnen.
Ja, ich bin ganz anfällig für sowas.
Ich kaufe jedes Mal was, was ich entweder nicht gebraucht habe oder noch nicht kenne. Und das Kaufverhalten, hat sich das verändert über die letzten Jahre?
Das Kaufverhalten verändert sich permanent. Wir passen uns immer den aktuellen Bedingungen an.
Das bedeutet?
Das bedeutet, naja, das letzte Beispiel, wo wir gesehen haben, dass sich Kaufgewohnheiten wirklich im großen Stil sehr plötzlich geändert haben, war die Covid-Pandemie, wo sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Es hat sich geändert, dass wir uns sozial nicht so austauschen konnten, wie wir das gewohnt waren. Wir konnten nicht mehr in der Gastronomie essen. Dann ist natürlich im Lebensmitteleinzelhandel die Nachfrage eine andere geworden, weil wenn ich nicht unterwegs schön essen gehen kann, dann bin ich vielleicht geneigt, zu Hause mir ein bisschen mehr zu gönnen. Dann hat sich das verändert. Dann haben wir uns natürlich auch mit unserer Einkaufsfrequenz angepasst. Also unter den Bedingungen des Social Distancing wollten wir nicht mehr so oft einkaufen, wie wir das üblicherweise getan haben. Das heißt, wir haben eher seltener eingekauft und größere Mengen beschafft. Also laufend beeinflusst das, was um uns herum gesellschaftlich, politisch passiert, das, wie wir uns als Einkaufende verhalten.
Und hat sich dieses Covid-Verhalten sozusagen durchgezogen jetzt bei einigen oder kann man das gar nicht mehr so genau sagen jetzt?
Naja, da hat man genau gesehen, wie flexibel wir eigentlich sind und wie schnell wir uns auch dann wieder an geänderte Bedingungen anpassen. Nachdem während Covid viele Konsumentinnen und Konsumenten online eingekauft haben, hat es geheißen, das ist jetzt der Durchbruch des Online-Handels. Jetzt werden wir in Zukunft alle viel mehr online kaufen. Und dann hat man gesehen, sobald die Geschäfte wieder offen waren, war dieser Boom eigentlich vorbei, weil wir eben auch andere Bedürfnisse beim Einkaufen befriedigen. Also wir wollen uns auch sozial austauschen und auf das waren wir nicht bereit zu verzichten. Ja.
Wie kaufst du denn eigentlich ein?
Ich kaufe ein sehr, sehr gerne. Und immer so mich selbst beobachten, das ist ganz interessant.
Oh, und zwar?
Ich habe natürlich, nachdem ich viel über Konsumentenpsychologie weiß, entdecke ich vieles, wo ich vielleicht auch die Absicht dahinter erkenne. Und trotzdem bin ich auch gerne Konsumentin und Konsument und lasse mich trotzdem auf die Einkaufssituation und auf die Angebote auch gerne ein.
In welche Falle bist du als letztes Mal getappt?
Da muss ich anders ansetzen. Ich glaube nicht, dass uns die Händler und Hersteller Fallen setzen, weil das wäre ja nicht klug. Weil dann wären wir vielleicht zwar kurzfristig in die Falle getappt, aber das ist nicht das Ziel, das Unternehmen heutzutage verfolgen. Die Unternehmen wollen langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. Die wollen loyale, treue, verbundene Kundinnen und Kunden haben. Und die fängt man nicht mit einer Falle. Die muss man anlocken.
Ja, das verstehe ich. Und vielleicht nochmal zu dem tatsächlich Einkauf- oder Rabattmarkenverhalten. Weiß man, wie viele Leute sich wirklich jetzt im Vorhinein Listen machen und genau raussuchen, wo gibt es das beste Schnäppchen? Und wie viele Leute gehen tatsächlich rein und scannen die Regale? Oder passiert das alles zufällig, wenn man dann drin ist?
Prozentsatz kann ich dir keinen sagen, aber ich kann dir sagen, dass diese rationalen Käuferinnen und Käufer, dass das die Minderheit ist, absolut die Minderheit. Die meisten von uns, wir lassen uns auch ganz gern verführen im Geschäft. Das ist auch der Grund, warum wir gerne in den stationären Handel gehen, weil dort sind natürlich viele Reize, die auf uns wirken, viele Angebote und viele Käufer gehen ins Geschäft und sagen, jetzt schaue ich mal, was mich heute hier anspricht und haben noch gar keine konkrete Vorstellung, was sie beispielsweise abends kochen, sondern planen sich impulsiv am Point of Sale überzeugen zu lassen von irgendwelchen Angeboten.
Ja, das war auf jeden Fall eine Beschreibung von meinem Kaufverhalten. Und wie ist das Kaufverhalten momentan oder während der starken Inflationsphase? Hat sich das da geändert?
Ja, so etwas wirkt sich natürlich aus. Also im Moment kann man sagen, die Kauflaune ist nicht die beste. Das ist auch wenig verwunderlich, wenn wir uns die wirtschaftliche und auch geopolitische Lage anschauen. Und das ist insofern ein Problem, weil das natürlich auch ein selbstverstärkender Zyklus ist. Also je schlechter die Laune, desto schlechter die Wirtschaft. Und das wirkt sich dann wieder auf die Konsumlaune negativ aus. Und es geht da oft auch hier wieder um diese subjektive Wahrnehmung. Also auch da ist in der Marktsituation sehr viel Psychologie drinnen. Wir haben, glaube ich, das war Anfang 2023, eine Studie gemacht, wo wir qualitativ befragt haben zum Einkaufen während der Phase der Teuerung. Und da haben ganz viele, die auch selbst angegeben haben, dass sie persönlich jetzt nicht so stark betroffen sind, angegeben, dass sie sich trotzdem im Konsum einschränken wollen. Das heißt, auch wenn wir mitbekommen, dass es insgesamt schwieriger wird, auch wenn wir es uns selber leisten können oder könnten, dann sind wir weniger konsumfreudig.
Hat man dann gesehen, dass eher billigere Produkte zum Zug kommen oder weniger? Oder?
Ja, also in der Inflation gewinnen die Handelsmarken, gewinnen natürlich auch Discounter und kaufen die Leute stärker in Aktion. Also je schlechter die Konsumlaune, desto höher der Prozentsatz, der sagt, ich suche gezielt nach Aktionen und auch desto höher der Anteil von Leuten, die sagen, ich gönne mir was nicht, ich verzichte auf etwas. Und während in der Covid-Zeit die Supermärkte die großen Gewinner waren, weil sie eben ein volles Sortiment geboten haben und die Leute weniger preissensibel waren und auch deshalb nicht zum Discounter in vergleichbarer Weise gegangen sind, weil sie dort nicht alles an einem Ort bekommen haben. Genauso sieht man das jetzt in den letzten Jahren der Inflation, die Discounter wieder an Marktanteilen gewonnen haben.
Ja, spannend. Also ich nehme mit, dass es sich definitiv lohnt, auch nach Rabattmarken Ausschau zu halten, aber dass nicht so viele Leute tatsächlich das so planen, sondern auch so impulsiv kaufen, wie ich das mache. Das beruhigt mich ein wenig. Und vielen Dank für das Gespräch, Cordula.
Vielen Dank.
Und auch danke fürs Zuhören an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Natascha und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, baba.
Wusstest du, dass du durchschnittlich ein Drittel deiner Lebenszeit in der Arbeit verbringst? Bei BDO glauben wir, dass diese wertvolle Zeit nicht nur verbracht, sondern auch gelebt werden sollte. Wir wissen, deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn Greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at.